Wir haben ja vor ein paar Wochen am Anfang der Sommerferien angefangen mit Josef. Und da war eine kurze Unterbrechung. Wir waren in Urlaub und jetzt soll es heute dann weitergehen. Vielleicht für die nicht mehr alles im Kopf haben oder nicht bei allen Predigten dabei waren. Die erste Predigt haben wir drauf geschaut, wie Josef letztlich die Vorschattung von Jesus ist und vorbereitet ist. Der geliebte Sohn des Vaters wird verkauft von denen, die ihn nicht verkaufen sollten, von der eigenen Familie und in die Fremde geschickt, um irgendwas zu werden. Aber da sind wir da jetzt, gerade heute kommen wir dahin, um irgendwas zu werden. Und dann haben wir in der zweiten Predigt drauf geschaut, wie in dem Lebenszyklus dieses Josef immer wieder zu sehen ist, dass dieser Josef am Glauben festgehalten hat, trotz vieler Widrigkeiten, das trotz des Glaubens. Ich halte fest, ich vertraue, ich glaube an Jesus Christus, trotz vielen Schwierigkeiten und Nöten und Herausforderungen und Problemen und Krankheiten und was weiß ich mal, ich habe in meinem Leben. Das ist das, was wir in der zweiten Predigt festgestellt haben. Und das Ende dieses Textes, das war Kapitel 39, war dann Josef mehr oder weniger wieder im Gefängnis, nachdem er von der Frau angeklagt wurde. Blieb dem Mann, dieser Frau, ja nichts anderes übrig, als ihn ins Gefängnis zu stecken. Genau, und heute soll es dann weitergehen mit diesem Josef. Und es ist viel mit dem Geschehen, mit dem im Gefängnis zu tun, mit den Träumen, die die Geschichte kennen ja, was jetzt kommt. Ja, und vor allem damit zu tun, wie Gott letztlich gewirkt hat, gehandelt hat, dass Josef zu dem wird, zu dem er vorherbestimmt war, wenn man so nennen will, theologisch, zu dem er werden sollte, zu dem Erretter, zu dem Erlöser, zu dem, der sein Volk im Grunde vor dem Tode errettet. Und da wollen wir hören auf Kapitel 40 und Kapitel 41. Ist ein bisschen Text, nehmt euch einfach mit, wenn ihr nicht mitlesen wollt, weil es vielleicht ein bisschen klein ist, schließt die Augen und stellt euch ein bisschen vor, wie das so war im Gefängnis, was da stattgefunden hat, da kann man sich hineinnehmen lassen. Und es begab sich danach, dass sich der Mundschenk des Königs von Ägypten und der Bäcker versündigten an ihrem Herrn, dem König von Ägypten. Und der Pharao wurde zornig über seine beiden Kämmerer, gegen den Obersten über die Schenken und gegen den Obersten über die Bäcker, und ließ sie setzen in des Amtsmannhaus ins Gefängnis, wo Josef gefangen lag. Und der Amtmann gab ihnen Josef bei, dass er ihnen diente. Und sie saßen etliche Zeit im Gefängnis. Und es träumte ihnen beiden, dem Schenken und dem Bäcker des Königs von Ägypten, in einer Nacht einem jeden ein eigener Traum, und eines jeden Traum hatte seine Bedeutung. Als nun am Morgen Josef zu ihnen hineinkam und sah, dass sie traurig waren, fragte er sie und sprach: Warum seid ihr heute so traurig? Sie antworteten: Es hat uns geträumt, und wir haben niemand, der uns auslege. Josef sprach: Auslegen gehört Gott zu. Doch erzählt mir's. Da erzählte der oberste Schenk seinen Traum und sprach zu Josef: Mir hat geträumt, dass ein Weinstock vor mir wäre. Der hatte drei Reben, und er grünte, wuchs und blühte, und seine Trauben wurden reif. Und ich hatte den Becher des Pharao in meiner Hand und nahm die Beeren und zerdrückte sie in den Becher und gab den Becher dem Pharao in die Hand. Josef sprach zu ihm: Das ist seine Deutung. Drei Reben sind drei Tage. Nach drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in dein Amt setzen, dass du ihm den Becher in die Hand gibst wie vormals, als du sein Schenk warst. Aber gedenke meiner, wenn dir es wohl geht, und tu Barmherzigkeit an mir, dass du dem Pharao von mir sagst und mich so aus diesem Hause bringst. Denn ich bin aus dem Lande der Hebräer heimlich gestohlen worden, und auch hier habe ich nichts getan, weswegen sie mich hätten ins Gefängnis setzen dürfen. Als der oberste Bäcker sah, dass die Deutung gut war, sprach er zu Josef: Mir hat auch geträumt, ich trüge drei Körbe mit feinem Backwerk auf meinem Haupt, und im obersten Korbe allerlei Gebackenes für den Pharao, und die Vögel fraßen aus dem Korbe auf meinem Haupt. Josef antwortete und sprach: Das ist seine Deutung. Drei Körbe sind drei Tage. Und nach drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich an den Galgen hängen, und die Vögel werden dein Fleisch von dir fressen. Und es geschah am dritten Tage, da beging der Pharao seinen Geburtstag. Und er machte ein Festmahl für alle seine Großen und erhob das Haupt des obersten Schenken und das Haupt des obersten Bäckers unter seinen Großen und setzte den obersten Schenken wieder in sein Amt, dass er den Becher reiche in des Pharao Hand, aber den obersten Bäcker ließ er aufhängen, wie ihnen Josef gedeutet hatte. Aber der oberste Schenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Und nach 2 Jahren hatte der Pharao einen Traum. Er stünde am Nil und sähe aus dem Wasser steigen 7 schöne, fette Kühe. Die gingen aus der Weide im Gras. Nach diesem sah er andere 7 Kühe aus dem Wasser aufsteigen. Die waren hässlich und mager und traten neben die Kühe am Ufer des Nils. Und die hässlichen und mageren fraßen die 7 schönen, fetten Kühe. Da erwachte der Pharao. Und er schlief wieder ein, und ihm träumte abermals, und er sah, dass 7 Ähren aus einem Halm wuchsen, voll und dick. Danach sah er 7 dünne Ähren aufgehen, die waren vom Ostwind versenkt. Und die 7 mageren Ähren verschlangen die 7 dicken und vollen Ähren. Da erwachte der Pharao und merkte, dass es ein Traum war. Und als es Morgen wurde, war sein Geist bekümmert. Und er schickte aus und ließ rufen alle Wahrsager in Ägypten und alle Weisen und erzählte ihnen seine Träume. Aber da war keiner, der sie dem Pharao deuten konnte. Da redete der oberste Schenk zum Pharao und sprach: Ich muss heute an meine Sünden denken, als der Pharao zornig wurde über seine Knechte und mich mit dem obersten Bäcker ins Gefängnis legte, in des Amtmanns Haus. Da träumte uns beiden in einer Nacht, einem jeden sein Traum, dessen Deutung ihn betraf. Da war bei uns ein hebräischer Jüngling, des Amtmanns Knecht, dem erzählten wir's. Und er deutete uns unsere Träume, einem jeden nach seinem Traum. Und wie er uns deutete, so ist gekommen. Denn ich bin wieder in mein Amt gesetzt, aber jener wurde aufgehängt. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen, und sie ließen ihn eilends aus dem Gefängnis. Und er ließ sich scheren und zog andere Kleider an und kam hinein zum Pharao. Da sprach der Pharao zu ihm: Ich habe einen Traum gehabt, und es ist niemand, der ihn deuten kann. Ich habe aber von dir sagen hören, wenn du einen Traum hörst, so kannst du ihn deuten. Josef antwortete dem Pharao und sprach: Das steht nicht bei mir. Gott wird jedoch dem Pharao Gutes verkünden. Der Pharao sprach zu Josef: Mir träumte. Ich stand am Ufer des Nils und sah aus dem Wasser steigen 7 schöne, fette Kühe, die gingen auf der Weide und im Grase. Und nach ihnen sah ich andere 7 dürre, sehr hässliche und magere Kühe heraussteigen. Ich habe in ganz Ägypten nicht so hässliche gesehen. Und die 7 mageren und hässlichen Kühe fraßen die 7 ersten fetten Kühe auf. Und als sie die hineingefressen hatten, merkte man es ihnen nicht an, dass sie die gefressen hatten, und waren hässlich wie zuvor. Da wachte ich auf, und ich sah abermals in meinem Traum 7 Ähren auf einem Halm wachsen, voll und dick. Danach gingen auf 7 dürre Ähren, dünn und versenkt, und die 7 dünnen Ähren verschlangen die 7 dicken Ähren. Und ich habe es den Wahrsagern gesagt, aber sie können es mir nicht deuten. Josef antwortete dem Pharao: Beide Träume des Pharao bedeuten das Gleiche. Gott verkünde dem Pharao, was er vorhat. Die 7 schönen Kühe sind 7 Jahre und die 7 guten Ähren sind dieselben 7 Jahre. Es ist ein und derselbe Traum. Die 7 mageren und hässlichen Kühe, die nach jenen aufgestiegen sind, das sind 7 Jahre und die 7 mageren und versenkten Ähren sind die 7 Jahre des Hungers. Das meinte ich, wenn ich gesagt habe zum Pharao, dass Gott dem Pharao zeigt, was er vorhat. Siehe, 7 reiche Jahre werden kommen in ganz Ägyptenland. Und nach ihnen werden 7 Jahre des Hungers kommen, so dass man vergessen wird alle Fülle in Ägyptenland. Und der Hunger wird das Land verzehren, dass man nichts wissen wird von der Fülle im Land vor der Hungersnot, die danach kommt. Denn sie sind sehr schwer sein. Dass aber dem Pharao zweimal geträumt hat, bedeutet, dass Gott solches gewiss und eilends tun wird. Und sehe, der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann, den er über Ägyptenland setze. Und sorge dafür, dass er Amtleute verordne im Land und nehme den fünften in Ägyptenland in den 7 reichen Jahren. Und lasse sie sammeln den ganzen Ertrag der guten Jahre, die kommen werden, dass sie Getreide aufschütten in den Pharao-Kornhäusern zum Vorrat in den Städten und es verwahren. Damit für Nahrung gesorgt ist, sei für das Land in den 7 Jahren des Hungers, die über Ägyptenland kommen werden und das Land nicht vor Hunger verderbe. Die Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Großen gut. Und der Pharao sprach zu seinen Großen, wie könnten wir einen Mann finden, in dem der Geist Gottes ist wie in diesem? Und er sprach zu Josef, weil dir Gott dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein, und deine Wort soll aus all mein Volk gehorsam sein. Allein um den königlichen Thron will ich höher sein als du. Und weiter sprach der Pharao zu Josef, siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland gesetzt. Und er tat einen Ring von seiner Hand und gab ihn Josef an seine Hand und kleidete ihn mit kostbarer Leinwand und legte ihm eine goldene Kette um seinen Hals und ließ ihn auf seinem zweiten Wagen fahren und ließ vor ihm her ausrufen, das ist das Land des Vaters, und setzte ihn über ganz Ägyptenland. Und der Pharao sprach zu Josef, ich bin der Pharao, aber ohne deinen Willen soll niemand seine Hand oder seinen Fuß regen in ganz Ägyptenland. Und er nannte ihn Zavenat Paneach und gab ihm zur Frau Asenat, die Tochter Potipheras, des Priesters zu On. Und Josef war 30 Jahre alt, als er von dem Pharao stand, dem König von Ägypten. Und er ging weg vom Pharao und zog durch ganz Ägyptenland, und das Land trug in den 7 reichen Jahren die Fülle. Und Josef sammelte die ganze Ernte der 7 Jahre, da Überfluss im Land Ägypten war, und tat sie in die Städte. Was an Getreide auf dem Felde rings um denn jene Stadt wuchs, das tat er hinein. So schüttete Josef das Getreide auf, über die Maßen, viel wie Sand am Meer, so daß er aufhörte zu zählen, denn man konnte es nicht zählen. Und Josef wurden 2 Söhne geboren, bevor die Hungerszeit kam. Die gebar ihm Asenat, die Tochter Potipheras, des Priesters zu On. Und er nannte den ersten Manasse, denn Gott sprach, er hat mich vergessen lassen, all mein Unglück und mein ganzes Vaterhaus. Den anderen nannte er Ephraim, denn Gott sprach, er hat mich wachsen lassen in dem Lande meines Elends. Als nun die 7 reichen Jahre um waren, dann Lande Ägypten, da fingen an die 7 Hungerjahre zu kommen, wie Josef gesagt hatte. Und es ward eine Hungersnot in allen Landen, aber in ganz Ägyptenland war Brot. Als nun ganz Ägyptenland auch Hunger litt, schrie das Volk zum Pharao um Brot. Aber der Pharao sprach zu allen Ägyptern, geht hin zu Josef, was der euch sagt, das tut. Als nun im ganzen Lande Hungersnot war, tat Josef alle Kornhäuser auf und verkaufte den Ägyptern. Denn der Hunger ward je länger, je größer im Lande. Und alle Welt kam nach Ägypten, um bei Josef zu kaufen, denn der Hunger war groß in allen Landen. Soweit diese Geschichte. Interessant. Dieser Josef, der so viel erlebt hat, der so viel Segen erlebt hat, der so viel erlebt hat, was Gott in sein Leben hineingelegt hat. Und an keiner Stelle wird er hochmütig oder an keiner Stelle lehnt er sich auf gegen den, den er letztlich verantwortlich machen gekonnt hätte, gegen Gott. Denn Gott hat es mit Sicherheit zugelassen. Ob er wirklich dankbar war, das wird an keiner Stelle deutlich. Ich weiß nicht, ob Josef gelacht hat, als er im Gefängnis war und wieder 2 Jahre im Gefängnis gelebt hat. Klar war er der Erste im Gefängnis, aber ich gehe mal persönlich, aber das ist keine biblische Wahrheit, davon aus, dass er nicht Halleluja geschrien hat. Aber er hat es angenommen. Er hat den Weg angenommen. Dort, wo Gott ihn hingestellt hat. Er hat an der Stelle, wo Gott ihn hingestellt hat, gearbeitet, gewirkt und mit Gott weitergelebt und war mit Gott unterwegs. Und ich glaube, das ist eine der Grundwahrheiten, die wir im Grunde lernen können von Josef. Zuerst einmal Gottes Wege in meinem Leben annehmen. Ich will jetzt nicht, Paulus, der hat im Gefängnis dann noch Loblieder gesungen und gedankt. Vielleicht war er noch um einen Schritt weiter wie der Josef. Aber überhaupt mal anzunehmen, ja Gott, und sich nicht aufzulehnen gegen Gott. Warum und wieso? Könnte doch anders, müsste doch anders. Ich habe das Recht und so weiter. Die Gedanken, die immer wieder dann in unser Kopf einströmen, die wir alle wahrscheinlich in mehr oder wenigen Situationen unseres Lebens kennen. Josef hat letztlich Gott in jeder Situation vertraut. Und jetzt wollen wir uns die Geschichte mal genauer anschauen. Zuerst stellen wir fest, Gott ist der Handelnde in dieser Geschichte. In dieser Übersetzung wird es deutlich. Und es hat ihm geträumt. Wird immer wieder so formuliert. Eine seltsame Formulierung in Deutsch. Ich träume normalerweise. Ich habe geträumt. Aber hier im Text wird es ganz klar übersetzt. Es hat ihm geträumt. Also dieser Traum ist ihm gegeben worden, ist ihm geschenkt worden. Also nicht dem Josef, in dem Fall war es der Bäcker, dem Pharao und dem Schenken. Aber Gott war der Handelnde. Gott hat gewirkt. Gott hat Dinge vorbereitet, zubereitet für den nächsten Schritt. Beim Bäcker, beim Mundschenk und später beim Potiphar selber. Er, Gott, hat es so geschaffen, so gewirkt, so geprägt, so hinein gehandelt, dass am Ende das passiert ist, was passieren sollte. Und ihr erinnert euch an den ersten Traum des Josef, wo er gesagt hat, es wird einmal kommen, ja, dass er letztlich dasteht und alle Welt sich vor ihm verbeugt. Und das sind wir bald in der Geschichte. Genau das wird jetzt von Gott Stück für Stück vorbereitet. Gott handelt. Ich möchte an dieser Stelle jetzt nicht so sehr eingehen auf Träume. Ich finde es recht schwierig in unserer heutigen Zeit, in unserer Gesellschaft sowieso, wo sehr viel Esoterik und so weiter im Hintergrund schwebt und man auf alles scheinbar schaut, nur nicht auf die Bibel und so weiter. Meine Erfahrung ist, Gott wirkt heutzutage durch sein Wort, durch Gemeinschaft, aber auch durch Träume. Gott wirkt in Situationen, wo sein Wort nicht fällt mir jetzt das englische Wort ein, das ist manchmal seltsam, oder? Es ist nicht da, das Wort ist nicht da, ist ja da wirkt Gott heute auch noch extrem viel durch Träume. Man hört immer wieder in moslemischen Ländern, dass Moslems Träume haben und Jesus ihnen im Traum begegnet. In unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, wo wir das Wort Gottes haben, wo wir Gemeinde haben, wo wir miteinander unterwegs sind, glaube ich, dass es weniger Schwerpunkt hat. Ich möchte es aber nicht ausschließen. Aber ich glaube, es geht um viel mehr, wie um der Frage, wie gehe ich mit Träumen um und was sind Träume? Es geht darum, dass ich verstehen lerne, Gott ist in dem Leben des Josef der Handelnde und Gott ist in meinem Leben der Handelnde. Ich werde letztlich behandelt von Gott. Er ist derjenige, der alles vorbereitet, zubereitet. Wir haben oft den Eindruck, wir haben unser Leben im Griff. Wir sind diejenigen, die Entscheidungen treffen und Entscheidungen fällen und die verantwortlich sind. Und das ist in einer gewissen Weise wahr und gleichzeitig absolut nicht wahr. Sicher müssen wir an der einen oder anderen Stelle Entscheidungen treffen, das ist richtig. Und trotzdem können sie wir nur treffen in eine Situation hinein, die wir nicht, und zwar überhaupt nicht, in der Hand haben. Jetzt diejenigen, die verheiratet sind oder die verliebt sind oder die verlobt sind, die können mal überlegen, wie ihr eure Frau oder euren Mann kennengelernt habt. ich will es jetzt nicht wissen, ihr habt euch Gedanken bestimmt drüber gemacht. Ja, ihr hatte relativ wenig Einfluss darauf, dass diese Frau jetzt in meinem Fall im selben Jahrgang auf Geschona war wie ich. Ihr hattet relativ wenig Einfluss darauf, ja, dass der Arbeitsplatz, den ihr gerne habt oder haben wolltet, genau an der Stelle dann in dem Zeitpunkt frei war und ermöglicht wurde und eine Bewerbung angenommen wurde oder eine Bewerbung ausgeschrieben wurde, eine Anfrage ausgeschrieben wurde. Ja, ihr hattet euch dann entschieden, dass das die richtige Frau ist oder der richtige Mann ist. Ihr habt euch entschieden, dass ihr diesen Weg gehen wollt. Aber dass das überhaupt möglich ist, stand nicht in eurem Einfluss. Habt ihr nicht in der Hand und hattet ihr nicht in der Hand. Sondern Gott wirkt in unserem Leben, Gott wirkt in unserem Hintergrund unseres Lebens weit, weit darüber hinaus, was wir oft den Eindruck haben. Und ich glaube und bin überzeugt, dass das in vielen alltäglichen Dingen noch viel intensiver ist, wie wir es uns vielleicht manchmal vorstellen. Das waren jetzt große Entscheidungen, Arbeitsplatz oder Berufsentscheidungen oder heiraten oder Partner, Ehepartner zu finden. Aber auch bei kleinen Entscheidungen entscheidet ihr, wann ihr an die Kreuzung kommt und gerade rot ist. Ihr entscheidet nur, dass ihr bei rot anhaltet. Aber das jetzt gerade rot ist, und was da wäre, wenn er nicht rot wäre, vielleicht anschließend an der nächsten Kreuzung, wer euch da gerade reinfahren würde oder wer da nicht, das hat man in wenigen Momenten, kann man es vielleicht mal erleben, wenn man so was gerade an sowas vorbeigeht. Ja, wenn gerade so ein Unglück nicht passiert und man darüber nachdenkt, ja, wenn ich 5 Minuten vorher da gewesen wäre, was wäre da passiert? Oder was wäre da nicht passiert? Gott ist der Handelnde in meinem Leben. In unserem Leben. Und wenn wir stille werden, wenn wir anfangen mal über unsere Jahre, die wir mit Gott unterwegs sind, zu reflektieren, bin ich überzeugt, werden wir an vielen, vielen Stellen im Rückblick, im Draufblick im Grunde realisieren, wie Gott gehandelt hat, wie Gott gewirkt hat, wie Gott an der einen oder anderen Stelle die Weichen gestellt hat. Gott handelt. Bin ich derjenige, der annimmt, dass Gott der Handelnde in meinem Leben ist? Oder meine ich immer noch, ich wäre letztlich verantwortlich und ich wäre derjenige, der verantwortlich ist, wenn es gut läuft und ich bin vielleicht auch der Verantwortliche, der schlecht läuft. Oder meistens machen wir ja der Gott dann verantwortlich, wenn es schlecht läuft und wenn es gut ist, sind wir selber. Ja, wie ist das? Oder kann ich es einfach annehmen? Ja, Gott, du handelst. Du wirkst. Du gibst in meinem Umfeld, in meinem Alltag, in meinem Leben die Weichen, du stellst die Wege, du richtest, du gibst Möglichkeiten, du schließt Türen, du öffnest Fenster, du schenkst Begegnungen. Du bist derjenige und nicht ich. Und wenn wir das wieder neu realisieren, glaube ich, dass wir an der einen oder anderen Stelle uns fallen lassen können. Uns fallen lassen können, weil Gott verantwortlich ist. Gott ist verantwortlich, dass ich der oder der Job nicht bekommen habe oder bekomme. Ich kann mich anstrengen, ich kann mich bemühen, ich kann mich bewerben. Aber er ist es doch, der es möglich macht oder der es schenkt, dass an dieser Stelle, in dieser Zeit, in dieser Generation gerade das und das gebraucht werde, was ich bieten kann. Dass ich gerade sehe in der Zeitung oder dass ich gerade höre, dass diese Firma das und das sucht. Er ist doch derjenige, der mein Leben führt und leitet. Und so auch beim Josef. Und da merken wir es jetzt hier ganz deutlich, wie Stück für Stück Gott der Handelnde ist. Und da müssen wir auch noch eine Sache uns abschminken. Wenn Gott handelt, wird nicht immer alles gut. Also menschlich gesprochen gut, so muss ich es formulieren. Denn wo war denn Josef? Er war jahrelang im Gefängnis. Er war der Sklave vielleicht sogar noch im Gefängnis. Er wurde als Sklave den anderen Gefängnisinsassen zugeteilt, dass er ihnen dienen muss. Also Josef hatte in keiner Art und Weise jemand in dieser Zeit, jetzt gerade war auf dem Höhenflug, sondern er musste wirklich tief, tief unten durchgehen. Aber er hat es angenommen, weil es ihm bewusst war, Gott handelt, Gott wirkt, Gott schenkt. Der zweite Gedanke, was wir bei der Geschichte wahrnehmen, Gott ist auch derjenige, der segnet. Erst der eine Traum, dann kommt der zweite Traum, dann werden die Träume wirklich noch erfüllt, der eine wird wieder eingesetzt, der andere muss sterben. Ja, und dann kommt der Traum des Potiphar. Und dann erinnert sich auch noch dieser eine daran, dass da irgend so ein Sklave im Gefängnis war, der ihm mal einen Traum aufgelöst hat. Er hatte mal so einen Lichtblick. Er hätte es ja auch vergessen können. Er hat es ja über Jahre vergessen, dass dieser Josef im Gefängnis war. Aber in dem Moment erinnert er sich wieder dran. Ja, und dann kommt der Josef und er darf im Namen Gottes diesen Traum erklären. Und der Potiphar und die Großen des Landes wissen, sind nicht besser zu sagen, ja Herr, Josef, du bist der zweite Mann. Du bist derjenige, der das alles umsetzen soll. Und der Josef wird vom Sklaven aus dem Gefängnis zum zweithöchsten Mann im Land. Derjenige, der dem Bäcker im Gefängnis die Schuhe putzen musste, so vielleicht das Bild, was man vielleicht im Kinderhof haben musste. Ja, da war der Sklave, der Diener im Gefängnis. Da wurde er zu dem, der im Wagen nach dem Potiphar, also nach dem König fahren durfte. Vor dem ausgerufen wurde, das ist der Herr über Ägypten. Dem alle Macht gegeben wurde, und das wird verdeutlicht an diesem Siegelring, den er bekam. Der im Namen des Potiphar im ganzen Land auftreten sollte und durfte. Und dementsprechend, auch das steht so natürlich im Text nicht drin, ich kann mir vorstellen, natürlich auch reichlich belohnt wurde. Ja, der hat jetzt mit Sicherheit nicht mehr im Gefängnis gewohnt. Ja, der hat jetzt Sicherheit nicht mehr irgendjemand die Schuhe putzen müssen, sondern genau das Gegenteil. Er hatte dann plötzlich jemand, der ihm die Schuhe geputzt hat. Er wurde erhoben, er wurde gesegnet. Und jetzt seid ihr wieder bei euch in eurem Leben. Gott, haben wir gesagt, ist der Handelnde. Egal was ist, was schwierig ist, was uns herausfordert, was gut läuft, die ganzen Dinge in unserem Leben, wann wir wohin kommen, wer uns begegnet, das ist alles in Gottes Hand. Gott richtet das und Gott lenkt das und Gott schenkt es das. Er nimmt uns doch nicht aus der Verhandlung heraus. In der Situation müssen wir schon dafür entscheiden, aber ohne ihn geht gar nichts. Ich kann mich lange für meine Frau entscheiden, auf Geschona, wenn sie nicht auf Geschona gewesen wäre. Ihr versteht, was ich meine? Ja, da habe ich meine Frau kennengelernt. Ich kann mich nur für meine Frau entscheiden, wenn meine Frau in diesem Jahrgang dann auch Geschona war. Und das lag nicht in meinem Einflussbereich. Und jetzt überlegt mal in eurem Leben, wo ihr ganz besonders von Gott gesegnet wurdet, beschenkt wurdet. Wo Gott euch Dinge in eurem Leben geschenkt hat, die wirklich euch ermutigt haben, die die Größe Gottes dargestellt haben, wo deutlich wurde, dass er in euer Leben etwas hineinlegt. Egal wie alt ihr seid, da sollte uns allen etwas einfallen. Und wenn wir noch mehr Zeit hätten und uns noch austauschen könnten, bin ich sicher, da würde uns noch viel einfallen, wo wir Gesegnete Gottes waren und sind und sein dürfen. war Gottes besonderer Zuspruch, besonderer Händedruck, besondere Umarmung, besonderes Geschenk in unserem Leben sichtbar sein darf und wird und wurde. Dass uns als Ehepaar zwei Kinder geboren wurden, ist keine Selbstverständlichkeit. Dass wir Arbeit haben, auch das ist heute mal wieder bald keine Selbstverständlichkeit mehr. Dass es uns wirtschaftlich doch relativ bis sehr gut geht. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Klar, wir vergleichen uns mit dem Zuckerberg oder wie der heißt. Ja, da geht es uns alle miserabel. Ja, aber wir sollten uns vielleicht mit dem 2/3 der Menschheit vergleichen, dem Rest dieser Welt. Und dann sind wir Könige. Dann sind wir Kaiser. Was wir alles haben und dürfen und können. Das sind selbst die, die wenig haben von uns, noch reich. Segen über Segen. Geht mal nach Hause und macht euren Kleiderschrank auf. Quillt über wahrscheinlich. Oder habt ihn vielleicht gerade durchgestöbert und wieder ein paar Sachen weggeschmissen. Wir sind gesegnet über die Maßen. Wir haben hier 2 Gemeinden. Hier in Herbrechting eine Gemeinde, in Heidenheim Gemeinden. Eine Gemeinde, wo wir jede Gemeinde für sich ein Stück weit unterwegs sind. Das rede ich mal als Gemeinde. Wir haben als Gemeinde die Möglichkeit, dass ihr einen Pastor anstellen könnt. Wir sind gesegnet über die Maßen. Gott schenkt. Gott handelt in meinem Leben. Gott wirkt in meinem Leben. Und Gott segnet in meinem Leben, wie er in dem Leben des Josef Segen geschenkt hat. Und es ist immer wieder wichtig, dass wir Momente haben, wo wir innehalten. Ich finde immer die Urlaubszeit dafür sehr wertvoll. Da ist der Alltag ein bisschen ausgeschaltet, da ist nicht ganz so viele Termine, außer man setzt sich selber da drauf. Und dann hat man dann vielleicht auch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde im Morgen, wo die Sonne aufgeht, wenn er früh aufsteht, oder halt im Abend, wenn die Sonne untergeht, wenn er später ins Bett geht, ist ja im Grunde egal. Einfach mal Zeit, stille zu werden und zu reflektieren. Über das Leben nachzudenken. Über Gott in meinem Leben nachzudenken. Über meinen Standpunkt und meine Verantwortung in meinem Leben nachzudenken. Und wieder neu Gott dankbar zu werden, dass er handelt und dass er segnet. Und dass er gehandelt hat und mich behandelt hat und dass er mich gesegnet hat. Reichlich. Aber die Geschichte ist hier noch nicht fertig. Sondern Gott gebraucht den Josef, dass er jetzt zum Segen wird für andere. Der Josef wird also zubereitet, er wird vorbereitet, er wird im Grunde hineingenommen, diese Verantwortung, und die Schule ist natürlich hart, durch die er gehen musste. Andere in seinem Vorfeld haben ja auch manches erleben müssen, um die Verantwortung letztlich zu tragen für ein Volk. Und Gott, die Verantwortung, die Vorbereitung Gottes ist mit Sicherheit etwas ausführlicher wie die Vorbereitung unserer Politiker in der heutigen Zeit, wenn sie solche Verantwortung übernehmen für ein Volk. Ja, und das war dann so. Und dann war dann Josef dort. Er war der zweite Mann. Er war letztlich die rechte Hand des Potiphar. Er war die ausführende Hand des Potiphar. Der Potiphar hat sich zurückgelehnt. Und der Josef hat getan, im Namen des Königs. Und er hat zuerst einmal die ganzen Weizen und die ganze Ernte gesammelt. Und später hat er die Ernte wieder ausgeteilt. Und das Volk vor dem Hunger bewahrt. Und es wird an dieser Stelle ja so angedeutet. Es kommt dann in den nächsten Kapitel, kommt es dann deutlich, wo dann die Brüder kommen und dann Korn kaufen. Aber an der Stelle wird es schon angedeutet, dass es weit über Ägypten hinausgeht. Josef rettet nicht nur das Volk des Potiphar, sondern er rettet auch andere Völker, die außerhalb dieses Volkes gewohnt haben. Denn die sind dann ja auch nach Ägypten gepilgert oder gefahren und haben sich dort Korn geholt. Und Josef hatte reichlich. Unvorstellbar. Ja, dass er in 7 Jahren so viel Korn sammeln konnte, ja, dass es gereicht hat für das ganze Volk für 7 Jahre und noch für den Rest der Welt. Ihr habt im Hinterkopf, ja? Jesus. Aber so wird es in der Bibel, in der Geschichte dargestellt und so wird es erzählt. Gott setzt den Josef zum Segen für diese Erde, für diese Welt. Er wird Ermutiger, er wird Erhalter, er wird der Erretter. Und wir haben vorhin versucht, diese Geschichte auf uns zu übertragen und jetzt an dieser Stelle natürlich auch. Gott ist der Handeln in unserem Leben, wie er in dem Leben des Josef gehandelt hat. Wir werden von Gott behandelt. Gott, Josef ist der Gesegnete von Gott. Und auch wir sind die Gesegneten von Gott. Und auch wir dürfen ein Segen sein für andere. Und auch wir sollen ein Segen sein für andere. Gott segnet uns nicht einfach, dass wir noch größer werden, dass wir stolz werden und dass wir meinen, wir können uns was einbilden, sondern Gott segnet uns, damit wir andere segnen können. Das fordert uns natürlich auch wieder heraus. Wie ist es in meinem Leben? Wo bin ich ein Segen für andere? Wo gebe ich das, was Gott mir geschenkt hat? An Zelt, an Zeit, an Geld, an Möglichkeiten, an Begabungen, an Chancen. Wo gebe ich das weiter? Wo rede ich davon? Wo lasse ich andere daran teilhaben? Wo helfe ich andere auf diesen Weg? Weil Jesus mich berührt hat und mir im Grunde begegnet ist. Wo bin ich anderen eine Hilfe, ein Krückstock vielleicht, ein Stück weit auf dem Weg zu Jesus? Dass sie ihn erkennen, diesen Segen Gottes, diesen handelnden Gott. Die Möglichkeiten hier sind vielfach und vielfältig. Und da bin ich überzeugt, das ist für jede Person ist es anders. Die einen werden ein Bergmann oder ein Pazani, ja, und reden für tausende Menschen und so weiter. Und andere werden einfach eine ganz normale Frau oder ein Mann, der über den Nachbarzaun von Jesus erzählt. Die einen, die sind die Möglichkeiten, eine ganze Evangelisation zu finanzieren. Ja, da gab es mal einen großen Geschäftsmann in Deutschland, der hat es gemacht. Ja, mehr oder weniger eine ganze deutschlandweite Evangelisation getragen. Und andere in ihrem kleinen Bereich ermöglichen sie, dass ein paar Flyer gekauft werden können und diese verteilt werden. Oder dass einem Brunch-Gottesdienst eine Wurstplatte da ist. Und Menschen eingeladen werden können. Da ist Vielfalt ohne Ende. Möglichkeiten ohne Ende. Jeder nach seiner Gabe, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seiner Zeit, jeder nach seiner Gesundheit, die Gott geschenkt hat, die Gott gibt, die Gott erhält. Aber alle mit einem Ziel und alle mit einem Auftrag und alle in einer Richtung. Ich habe wahrgenommen, dass Gott der Handelnde ist am Leben. Nicht ich bin, sondern er ist es. Er schenkt und er macht und er handelt und er gibt. Und er hat immer wieder gesegnet. In meinem Leben. Und er segnet mich in Jesus ohne Ende. Und ich will auch zum Segensbringer werden, um diesen Segen auszuteilen, um diesen Segen weiterzugeben. Aber das alles war nur möglich bei Josef, weil Josef Gott vertraut hat. Und das ist auch spannend in der Geschichte. An keiner Stelle können wir lesen oder erahnen oder zwischen den Zeilen lesen, dass Josef sich irgendwo aufgelehnt hat, aufgeregt hat. Ja, im letzten Kapitel wird es dann nochmal deutlich und er sagt das ja selber in Worte. Er hat es angenommen, er hat Gott vertraut, er hat sich in die Hand Gottes fallen lassen. Du gibst, du führst, du schenkst. Du beschenkst, du segnest, du setzt mich ein, du begabst mich, du gibst mir Möglichkeiten. Und egal, wo ich gerade bin in dieser Lebensphase, da oben, da unten, da vorne, da hinten, ganz egal, dort, wo ich bin, möchte ich dir vertrauen und möchte mit dir unterwegs sein. Das möchte ich uns zusagen. Ich habe keine Ahnung, wo jeder gerade steht von euch. Und von manchen weiß ich es ein bisschen mehr, von anderen ein bisschen weniger. Aber wir sind alle irgendwo. Irgendwo sind wir. Vielleicht gerade motiviert, vielleicht gerade total encouraged, vielleicht total missmutigt. Ja, vielleicht gerade am Ende. Vielleicht total gerade im Segen, weil wir das spüren und Gott uns da reich beschenkt hat. Weil vielleicht gerade da unten. Ja, wie geht's weiter und was mache ich und die Krankheit und die Sorgen und die Schmerzen und. Aber wir dürfen unserem Gott vertrauen. Wir dürfen lernen von dem Josef. Gott ist vertrauensvoll. Er führt durch. Er bringt uns durch. Und ganz am Ende, er bringt uns nach Hause. Denn Josef durfte am Ende, ganz am Ende, nach Hause gebracht werden. Und diese Gewissheit, diese Zusage, diese Verheißung wird in der Geschichte des Josefs so deutlich. Amen.